Wir gehen jetzt mal zurück zum 28. August 2025. Es ist UTMB Week. Wir sind beim OCC mitten im Rennen. Du bist im Rennen, bis du auf einmal gar nicht mehr rennen kannst, denn du stehst an einer Bahnschranke und musst warten, bis der Zug vorbeifährt. Waren das die längsten Minuten mit in deinem Leben?
Ja, es waren sicher nicht die einfachsten Minuten, oder es waren ja nicht so viele Minuten, aber es waren sicher Minuten mit vielen Gedanken. Es war spannend, die Situation zu beobachten, beziehungsweise mich selber in dieser Situation zu beobachten, und aber auch extrem cool, daraus zu reagieren oder agieren und dann zum Glück weiterzulaufen.
3, 2, 1, here we go!
Also ich sag mal, kontrolliert gestorben. Ist egal, wie langsam oder schnell man läuft, der Lauf ist einfach brutal, brutal geil.
So, I almost lost my lunch on the streets of Champs-Élysées.
Cola rein bis zum Anschlag und einfach weitermachen.
Man denkt sich das zwischendurch, denkt man sich, wenn ich ankomme, dann falle ich einfach um und schlafe erstmal oder so.
Can you pound a coke?
No, I ate too much at the last aid station.
What?
When I took over the lead so early, I just thought it's not good.
And pretty much all my training was just steep up and steep down.
He's setting the world on fire, ladies and gentlemen, Kilian Jordan!
Herzlich willkommen zu einer neuen Trailfunk-Folge, dem Podcast von Alles Laufbar. Ich bin Isa und ich freue mich sehr, dass mir heute eine Athletin zugeschaltet ist aus der Schweiz, ja, mit der ich schon ganz lange mal sprechen wollte. Vielleicht habt ihr sie schon an der Stimme erkannt. Hallo Judith Wieder, schön, dass du heute da bist.
Hallo, schön, dass ich da sein darf, Isa. Danke.
Judith, du hast gerade gesagt, dir sind da ganz viele Gedanken durch den Kopf gegangen. Erinnerst du dich noch, was du dir gedacht hast, als du da plötzlich an diesem Bahnübergang standest und nichts mehr weiterging?
Hey, ich weiß es nicht mehr wirklich ganz genau, aber ich habe mich eigentlich wirklich nicht so krass über diese Situation aufgeregt. Klar, ich war irgendwie etwas enttäuscht, weil wir waren wirklich nicht weit hinten dran, in der Spitze. Ich war aber auch nicht alleine, Sarah Alonso war neben mir und die war definitiv etwas mehr gestresst. Ich habe mir aber viel mehr die Gedanken gemacht, wieso die eigentlich diese Verpflegungsstation jetzt nicht vor die Schranke genommen haben, sondern nach der Schranke gemacht haben. Und so habe ich mich mehr damit beschäftigt, wo und wie will ich meine Flaschen danach auffüllen. Und ja, habe es halt einfach so genommen, wie es ist, und es gehört zum Spiel. Ich bin, glaube ich, recht gut in unvorhergesehenen Situationen anzunehmen. Vom OL-Orientierungslauf kommt das etwas. Und ja, ich machte das Beste draus und habe, glaube ich, wirklich von da an mein Rennen gestartet und gekämpft. Und darum bin ich extrem stolz, wie ich damit umgegangen bin.
Ich würde gerne mit dir so ein paar Stationen in deinem Leben mal durchgehen. Fangen wir vielleicht mal so mit der Kindheit an. Welche Rolle hat denn Sport in deiner Kindheit gespielt?
Sport war schon immer einen wichtigen Teil in unserem Leben. Also ich bin mit 3 Geschwistern aufgewachsen, mit 2 Eltern, die sehr, sehr gerne draußen unterwegs waren und sehr, sehr aktiv waren. Einerseits im Langlauf, aber eben auch im Orientierungslauf. Und wir wurden schon sehr klein einfach mitgenommen, auf Bergtouren, auf Wanderwochen oder auch sonst einfach in den Wald. Und es war wie Teil des Aufwachsens. Und ich habe sicher, bin ich nicht die gewesen, die die ruhigste war in Bezug auf Bewegung. Also ich habe die Bewegung auch geliebt und bin sehr oft in der Freizeit draußen auf der Straße mit Freunden am Spielen gewesen oder dann eben auch schon recht früh an Orientierungswettkämpfen beziehungsweise im Ballett aktiv unterwegs gewesen.
Orientierungslauf ist, glaube ich, jetzt in Deutschland gar nicht so wahnsinnig bekannt. Ich glaube, das ist vielleicht mehr so ein Schweizer Ding. Ich habe dir gerade schon im Vorgespräch gesagt, dass ein Freund von mir aus der Schweiz das auch macht. Erklär doch vielleicht einfach mal kurz den Modus. Was ist eigentlich Orientierungslauf und ja, auf was kommt es da so an?
Ich bin extrem froh, dass Orientierungslauf auch in Deutschland langsam einen Namen hat, denn die Trailwelt hat sozusagen OL auch etwas bekannter gemacht. Und es gibt wirklich gute Orientierungsläufer in Deutschland. Leider sind es wenige und ich hoffe doch, dass da noch mehr draus werden, weil es ist eine geniale Sportart. Es gibt Waldwettkämpfe, also Wettkämpfe im Wald drin und eben auch Sprintwettkämpfe, die meist im urbanen Gelände sind. Und dort finden verschiedene Disziplinen statt. Es gibt kurze Disziplinen, das sind Sprint- und Sprintstaffel, die sind circa 15 Minuten von der Wettkampfdauer her. Dann gibt es die Mitteldistanz, meist eben im Wald unterwegs, circa 35 Minuten Siegerzeit. Und die Langdistanz, da sind wir dann bei so 1:20 Siegerzeit. Wir sprechen von Siegerzeit, weil die Geländetypen sind ja immer sehr verschieden. Und wenn du einen Berg hast, wo das Wettkampfgelände ist, oder einen Dünenwald, das sind sehr unterschiedliche Tempos oder Distanzen dann und drum die Wettkampfstelle. Und ja, man hat am Start die Karte und muss navigieren von einem Posten zum nächsten. Und wer am schnellsten im Ziel ist, der oder die gewinnt. Und ja, Ziel ist es, keine Fehler zu machen und die Posten so schnell wie möglich anzulaufen.
Muss man dann irgendwie so eine Art Beweis irgendwie mitbringen, dass man bei den jeweiligen Posten war, so ein bisschen Barclay-Marathon-mäßig irgendwie eine Seite aus dem Buch reißen? Oder wie wird dann eigentlich so gecheckt, hey, du warst da wirklich?
Genau, da sind die Orientierungsläufer etwas weiter. Die haben elektronische Posten, die man quittieren muss. Man sagt dem Posten eine SI-Einheit, die man stempeln muss. Also es ist nicht eine Stempeleinheit, die man drücken muss auf ein Papier, sondern es ist elektronisch, quittiert das, wenn man vorbeirennt. Dann einen Meter reicht da, um beim Posten, der effektiv gestellt wird oder gesetzt wird durch die Organisatoren, zu quittieren und dann eben den nächsten. Und im Ziel heißt es dann auch auslesen. Und es hat zum Teil nicht nur den eigenen Posten, das heißt, man muss wirklich genau die Karte lesen und es kann auch sein, dass es mal einen falschen Posten gibt und da ist man disqualifiziert und das will man natürlich vermeiden und darum ist es wichtig, auch die Nummern zu kontrollieren, die diese Posten haben und den Standort ganz genau zu eruieren und gut Karten zu lesen.
Was würdest du sagen, auf welche Skills kommt es beim Orientierungslauf so an? Also man muss nicht nur gut im Kartenlesen sein, sondern...
Nein, das ist ja das Coole und Faszinierende an der Sportart und das ist, weil wieso ich sie immer noch ganz fest liebe und irgendwann sicher wieder zurück in diese Sportart gehen werde. Orientierungsläufer, die sind mitunter die schnellsten Läufer über die Mitteldistanz, also 10 Kilometer bis Halbmarathon. Gerade in der Schweiz zum Beispiel, Matthias Kiburz ist so ein Name, der ist und war jetzt an den Olympischen Spielen in Marathon. Also die Orientierungsläufer sind doch mitunter die besten Läufer. Man muss schnell sein, man muss aber auch bergig laufen können und eben auch quer durchs Gelände, das heißt über Stock und Stein agil und koordinativ sehr gut sein. Und dann natürlich... wenn man die Karte auch noch lesen muss und orientieren muss, sollte man auch nicht dumm werden beim Laufen. Also das heißt, diese Grenze zwischen so schnell wie möglich laufen, aber trotzdem noch perfekt navigieren, das ist eigentlich die Challenge, weil wenn wir überlegen, wir sind so circa im 5-Kilometer-Tempo unterwegs im Gelände. Das ist doch recht schnell. Und da wirklich die Karte in der Hand zu halten, während dem Laufen zu navigieren und die Posten anzulaufen, das ist die Challenge und darum braucht es so viel und das ist eigentlich das, was mich extrem fasziniert.
Ja, es klingt auch tatsächlich irgendwie faszinierend, wenn man nicht, also es heißt ja beim Trailrunning auch immer, man läuft da über Stock und Stein, aber eigentlich läuft man ja trotzdem immer auf sehr gut, sage ich mal, gangbaren Wegen und jetzt nicht im wahrsten Sinne des Wortes über Stock und Stein. In meiner Recherche habe ich gesehen, dass du ja wirklich auf der kompletten Welt gelaufen bist. Wie trainiert man dafür? Wie hast du dafür trainiert überhaupt? Wenn du kannst ja gerne mal ein Beispiel nennen, was vielleicht so der abgefahrenste Ort war, wo du mal gelaufen bist.
Ja, also grundsätzlich zum Trainieren kommt, also man muss wirklich in diesem Gelände trainieren, wo die Wettkämpfe stattfinden. Also sei es zum Beispiel, als die WM 2016 in Schweden stattfand, da bin ich habe ich acht Monate in Schweden gelebt, nahe an dem Gelände, wo die Wettkämpfe stattfinden. Das muss man nicht immer machen, aber doch für dieses Gefühl, für die nordischen Wälder zu bekommen, muss man wirklich auch lange vor Ort trainieren können. Man darf nicht im effektiven Wettkampfgelände trainieren, aber der Wald nebendran, den darf man betreten und dort ist auch Trainingsgelände und das ist wirklich wichtig. Aber natürlich, wenn ja Wettkämpfe in Australien oder Neuseeland sind, es muss nicht zwingend sein, dass man dort auch so lange dann einen Aufenthalt macht, weil die Karten dort vielleicht nicht ganz so spezifisch speziell sind oder man vielleicht gewisse Dinge, auch Merkmale in Spanien findet, in Dünengeländen und so weiter. Also drum, das war sicher der Weltcup in Australien, war echt cool, oder auch die World Games in Cali. Das sind coole Erlebnisse, dort noch viel mehr, weil es wirklich einfach effektiv das Ganze rumherum von World Games mit diversen Sportarten und dann Dschungel OL schon sehr speziell und eine gute Erfahrung waren.
Du hast gesagt, in Deutschland kommt Orientierungslauf jetzt langsam. Wie ist denn so die Community, die Bubble in der Schweiz? Ist das wirklich was, wenn man sagt, ja, ich bin Orientierungsläuferin, dass die Leute sagen, ah ja, cool, oder ist es so, was machst du?
Nein, ich glaube, in der Schweiz weiß mittlerweile wirklich fast jeder, was Orientierungslauf ist. Es ist auch ein Teil des Schulsportes. Also eigentlich auch so, dass es wichtig ist, dass die Lehrer mit den Schülern Orientierungslauf machen, um eben die Kartenlesefähigkeiten zu fördern. Und dementsprechend wissen die meisten eigentlich, was OL ist. Nichtsdestotrotz, es ist eine Randsportart. Es ist eine Sportart, die sicher eine kleine Bubble hat, aber eine extrem freundliche und schöne Umgebung auch darin aufzuwachsen, um langfristig wirklich die Freude der Bewegung zu finden. Und dort hat man wirklich viel Rückhalt und Unterstützung, um eben auch aufzuwachsen.
Das hört sich richtig schön an. Du bist jetzt vor mittlerweile 8 Jahren, 2018, offiziell sozusagen vom Orientierungslaufen zurückgetreten. Warum war das da genau an der Zeit, dass du gesagt hast, du beendest jetzt diese Karriere?
Ja, ich habe schon fast etwas angesprochen. Also wirklich dieser Aufwand, im Gelände zu trainieren oder in nahen Geländen zu trainieren, das war extrem schwierig und hat immer mehr auch Zeit und Energie geraubt dann auch. Und ich habe 2017 meine erste Tochter bekommen, habe da noch eine Saison gemacht und es war wunderbar, aber es zwingt einem halt auch oft weg zu sein von der Familie. Wenn man in Lettland, damals in 2018 war die WM in Lettland, ich musste dort einige Trainingslager machen, weil sonst hätte ich keine Chance gehabt. Und das war nicht nur einfach. Und deshalb war für mich so der Zeitpunkt gekommen, dort auch einen Schlussstrich zu machen. Ich habe auch viel erreicht, was ich erreichen wollte, oder durfte auch viel erleben. Und dementsprechend war es für mich so wie schön, das auch abzuschließen und zu sagen, hey, ich bin zufrieden mit dem, was ich erleben durfte, und jetzt geht's weiter.
Weiter ging's ja dann auch. Das ist ja jetzt auch Gott sei Dank der Grund, warum wir miteinander sprechen. Du hast vorhin kurz gesagt, dass ein Orientierungsläufer auch Marathonläufer ist. War das für dich dann auch mal so der Gedanke, die Idee, dann wirklich auf die Straße zu gehen? Oder war für dich dann eigentlich klar, okay, meine OL-Karriere ist jetzt rum, es geht nur auf die Trails?
Nein, ich habe mir effektiv Gedanken gemacht, wie und was ich noch weitermachen möchte, weil ich war zwar nicht mehr die Jüngste, aber ich hatte doch noch das Gefühl, dass ich physisch doch noch Fortschritte machen könnte. Und aber für mich war dann trotzdem so das volle Fokussieren auf einen Marathonzyklus bzw. Olympiazyklus oder eben auch wirklich nur auf die Straße zu gehen oder auf die Bahn, das hat mich wie nicht gereizt. Und ich war nicht auf der Suche, um eine zweite Karriere zu haben im Sport oder im Leistungssport, sondern ich wollte mehr herausfinden, was ich eigentlich physisch noch machen kann. Und dort war für mich halt die Faszination für den Trail viel größer und eben aber auch viel planbarer, weil ich alleine eigentlich entscheiden konnte, was und welche Wettkämpfe ich mache und nicht direkt eigentlich eine WM wirklich das Hauptziel war, sondern vielmehr einfach coole Wettkämpfe, coole Herausforderungen mit der Strecke, mit der Länge der Strecke waren vielmehr das, was mich angetrieben hat.
Hi Benni, frohes Neues. Du, ich wollte vorgestern mal einen längeren Lauf machen und musste feststellen, meine kompletten Gel- und Pulvervorräte sind aufgebraucht.
Ja, Pulvervorräte, das klingt ja echt gefährlich. Ja, aber geht mir tatsächlich genauso. Am Ende der letzten Saison habe ich alles weggeputzt. Deswegen bestelle ich mir jetzt auch wieder ein großes Paket bei Ministry.
Das soll ich auch machen. Ministry schon dein Favorit im Bereich Sportnahrung, oder?
Ja, auf jeden Fall. Ich nutze es regelmäßig im Training und im Wettkampf die letzten Jahre und komme damit einfach gut zurecht.
Finde ich auch. Ministry setzt auf natürliche Inhaltsstoffe und verzichtet auf künstliche Aromen, Süßstoffe und so weiter. Ja, ganz ehrlich, mein Favorit ist das Mangogel. Das habe ich im Laufe der Zeit bestimmt schon 100-fach gegessen und finde es nach wie vor total lecker.
Ich bin ja immer noch Fan vom Race Cup X. Eigentlich ein total einfaches Produkt, was aber für mich wirklich super funktioniert. Ich fülle das flüssig in meine Flask und komme dann wirklich stundenlang damit aus und spare viel Gewicht, weil da eben alles an Energie drin ist, was ich so brauche.
Ich habe gesehen, dass es jetzt auch ein paar neue Geschmacksrichtungen bei den Riegeln gibt. Zum Beispiel die Porridge Bar gibt es jetzt als Cherry Vanille und die Intensity Bar gibt es jetzt mit Dattelgeschmack.
Cherry Vanille, das klingt verlockend. Kommt gleich in meine Bestellung mit rein.
Wer Ministry ausprobieren möchte oder wie wir seine Vorräte auffüllen muss, der kann mit der Probierbox ein echtes Schnäppchen machen. Das ist ein Riesenpaket und dem kommt man erstmal richtig weit, würde ich sagen.
Und mit unserem Rabattcode, der heißt alleslaufbar20, steht auch nochmal in den Shownotes, spart ihr zusätzlich 20%. Das lohnt sich dann wirklich.
Genau. Viel Spaß beim Probieren und jetzt geht's weiter mit dem Podcast.
Fehlt dir dann sozusagen der Übergang vom OL zum Trailrunning dann deswegen auch ziemlich leicht? Also weil wahrscheinlich brauchst du ja gar nicht hier mit GPX-Daten laufen, weil Judith wieder weiß, so wie es so lang geht. Oder war das für dich dann trotzdem nochmal so eine neue Welt, die du da betreten hast?
Es war sicher eine neue Welt und die hat sich auch seitdessen sehr verändert, muss ich ehrlich gestehen. Aber es war eben, da ich nicht einen neuen Sport oder neues Team oder was auch immer gesucht habe, sondern einfach diese Herausforderung, war es doch auch irgendwie etwas Vertrautes, weil das habe ich mir immer, ich habe immer trainiert, ich war immer in den Bergen unterwegs. Darum war es nicht extrem speziell. Klar, die Distanzen waren etwas Neues, aber es waren sogar einige Personen im Trail schon aktiv, die ich noch als Nationalkaderathletin im Orientierungslauf kannte. Marc Lauenstein war zum Beispiel eine Person, die für mich sehr essentiell war. Das ist ein Schweizer Trailläufer, der auch golden gelaufen ist. Und ja, der hat mir halt auch direkt den Weg dort eigentlich so gezeigt und aufgezeigt, was hilfreich sein könnte. Und darum, es war nicht schwierig. Nichtsdestotrotz musste ich mich doch so in dieser ganzen Sponsoren-Team-Direktiven-Situation wieder erkennen oder auch das lernen. Und ja, es war spannend. Man muss vielleicht trotzdem noch sagen, Trailrunning war für mich wichtig, aber eigentlich war es nicht die wichtigste Sache, die ich hatte, weil ich war Mama und später dann sogar Mama von 2 Kindern. Und das war wie so mein Hauptfokus. Klar, ich investierte viel ins Training oder investiere noch heute viel ins Training und in die Wettkämpfe, aber wieso dieser Hauptfokus, den ich auf den OL hatte, ist im Trail anders. Und darum war es halt wirklich auch einfach, da diesen Wechsel zu machen.
Die Frage habe ich mir für später eigentlich erst notiert, aber ich stelle sie jetzt. Du würdest dann also schon sagen, dass sozusagen dein Mama-Dasein von deinen 2 Töchtern dann auch so diesen Leistungssport auch so sehr in Perspektive setzt oder in Relation zu allem?
Ja, definitiv. Also es ist sicher eben, die mich kennen, wissen, dass wenn ich am Start stehe, dann mache ich alles dafür, dass ich so gut wie möglich oder meine Leistung abrufen kann. Und diese Zeit, die ich beanspruche im Alltag, die so das Entbehren von der Familie, dass ich das wirklich nutzen kann im Wettkampf schlussendlich. Aber grundsätzlich, der Sport ist eigentlich ein kleiner Teil in meinem Alltag und deshalb ist auch die Familie so wichtig und das ist auch das, was ich mich freue im Ziel, nicht zu siegen oder nicht zu eine gewisse Zeit zu laufen oder einen gewissen Rang zu erreichen, sondern meine 3 oder vielleicht auch mal meine Eltern oder Geschwister im Ziel wieder zu sehen und das ist das, was mich antreibt und wo ich mich drauf freue.
Das ist schön. Gehen wir mal zurück zur Golden Trail World Series 2019. Das war sozusagen dein Start in deine Trailrunning-Karriere. Die hast du dann auch gleich mal gewonnen. Das letzte Rennen war in Nepal. Das waren 42 Kilometer, 3560 Höhenmeter und ihr wart auf einer Höhe von knapp 3800 Metern. Ich war Anfang letzten Jahres auch in Nepal, auch in der Annapurna-Region. das hört sich immer so ein bisschen blöd an, wenn man sagt, oh, man muss dort gewesen sein, um zu verstehen, wie toll eigentlich Nepal ist. Aber vielleicht kannst du es ja in ein paar Sätzen nochmal zusammenfassen, an was du dich so erinnerst, weil Nepal ist ja trotzdem anders, würde ich mal sagen.
Ja, und ich bin extrem dankbar, durfte ich zusammen mit meinem Mann diese Erlebnisse machen und notabene auch noch zusammen mit meiner kleinen nicht geborenen Tochter. Ich war damals schwanger im dritten Monat. Und ja, es war für mich wirklich eine, vielleicht ist es auch ein bisschen ein Grund, wieso ich noch jetzt Trailrunning mache, weil diese 2 Wochen, die wir dort mit der Golden Trail Series und mit Salomon haben durften, das war wirklich echt cool. Und es war anders, als es heute ist. Der Vibe war definitiv anders, weil es war Nepal, es war vieles nicht planbar. Ja, ich glaube, heutzutage kann man kaum mehr 2 Tage vorher noch 1000 Höhenmeter wandern gehen und in einer Hut übernachten, um dann die beste Leistung zu vollbringen. Und dort, es war irgendwie so, man hat es gemacht und es war cool und es war ein tolles Erlebnis. Das Gleiche mit dem Wettkampf. Ich meine, ich denke nicht, dass das mein absolut bester Wettkampf war. Ich hatte einfach Glück, dass ich super durchgekommen bin, an diesem Tag meine Übelkeit im Griff hatte. Und ja, dieses Erlebnis hat mich dort so beflügelt. Und darum, ich glaube wirklich eben, es ist wunderschön und aber auch wieder ganz, ganz speziell in diesen Dörfern zu laufen, weil man sieht Menschen, die ganz andere Probleme haben, wie wir, die so privilegiert sind, dass wir diesen Sport so ausüben dürfen. Und es gibt auch dort wieder verschiedene Relationen und es zeigt einem vielleicht auch auf, dass diese Dankbarkeit doch auch sehr wichtig ist in unserem Leben oder in meinem Leben auf jeden Fall.
Da kann ich dir absolut zustimmen. Ich bin den Annapurna Circuit bin ich gelaufen, beziehungsweise nur hoch und runter zum Annapurna Basecamp und war auch mit einer Crew 2 Wochen in der Khumbu-Region, da rund um den Everest. Und wir waren dann immer schon bekannt als die Runner und uns wurde dann auch immer nachgerufen, Marathon, Marathon. Wo wir dann auch gesagt haben, wie glücklich wir uns eigentlich schätzen können, dass wir hier einfach nur laufen müssen. Also, dass wir hier laufen können, dass wir extra so weit fliegen können, um hier irgendwie zu laufen. Ja, das setzt alles irgendwie in so ein bisschen eine andere Perspektive. Ich habe auch gelesen, dass dieses Rennen, diese 42 Kilometer, deine bis dato längste Distanz war. Jetzt ist ja eigentlich so, sag ich mal, die Marathon-Plus-Distanz ja so ein bisschen so dein Sweet Spot geworden in den letzten Jahren. Ich würde schon sagen, wann hast du denn gemerkt, so wo du dich im Trailrunning, so auf welcher Distanz du dich einpendelst, wo du dich wohlfühlst?
Schwierige Frage, weil für mich nach wie vor, ich fühle mich und ich bin, glaube ich, nicht im Kopf eine Ultraläuferin. Wie gesagt, ich komme von Distanzen bis maximal 1 Stunde 20 und jetzt laufe ich zum Teil 6 Stunden. Meistens hinten raus fast besser als zu Beginn. Und mein Training ist nicht zwingend das, was man sagen könnte, ist also spezifisch für diese langen Distanzen gemacht. Aber ja, irgendwie, ich glaube wirklich, dort ist halt auch diese Faszination für die Herausforderung das, was mich antreibt. Ich habe viele Wettkämpfe schon gelaufen, die 30 Kilometer sind und habe die auch mehrmals gemacht und dann irgendwann ist dann halt schon diese Faszination vielleicht noch was etwas mehr oder etwas Neues zu testen und drum halt vielleicht jetzt dieser Sprung dieses Jahr, dass es wirklich etwas längere Wettkämpfe waren, das erste Mal. Nichtsdestotrotz, die meisten aus der OCC waren bisher im 40-Kilometer-Bereich, nur OCC war ja länger und ja, ich bin gespannt, wo es mich hintreibt, aber ich bin immer noch so, dass ich wie lieber schnell laufe als lang. Also das heißt, ich möchte die Geschwindigkeit wie behalten, auch wenn ich längere Distanzen mache. Und das ist noch eine schwierige Challenge. Genau.
Das glaube ich. Zu deinen Plänen für 2026 kommen wir später noch. Wir müssen das Jahr 2019 noch beenden. Und ich habe in der einen Chasing Dreams-Folge auf YouTube ein bemerkenswertes Zitat von dir gesehen und gehört. Da hast du nämlich über das, was dir ja, nach Weihnachten 2019 passiert ist, gesagt, dass du da am Anfang gar nicht drüber reden wolltest, bis du gemerkt hast, es ist wichtig, dass du drüber sprichst. Und zwar, ja, 2019 war sportlich ein extrem erfolgreiches Jahr und dann am Ende kam Einschnitt. Du hast nämlich einen Schlaganfall erlitten. Magst du mal kurz erzählen, wie das bei dir abgelaufen ist? Weil so ein Schlaganfall kann ja ganz verschiedene Formen und Verläufe annehmen. Genau, nehmen uns doch da mal mit.
Ja, genau. Also es war der 26. Dezember und ich hatte Kopfschmerzen. Es ist nichts Unbekanntes. Migräne ist mir damals auch sehr bekannt und ich gehe davon aus, es ist das. Und ich legte mich aber hin. Mein Mann nahm die kleine Tochter damals oder die Erstgeborene und war mit ihr draußen und kam dann irgendwie im Verlauf vom Tag wieder zurück. Ich habe die Zeit nicht mehr im Griff. Und die Kopfschmerzen wurden aber nicht besser, sondern sie wurden eher schlechter. Ich war aber auch im dritten Monat schwanger oder etwas mehr als im dritten Monat. Und deshalb konnte ich nicht wirklich Medikamente nehmen, beziehungsweise es war auch schwierig, wirklich dieses zu greifen. Am 26. Dezember will man aber auch nicht ins Spital. Bei uns, der Notfall ist nicht unbedingt so cool, dort in der Kolonne zu stehen. Und deshalb haben wir dann rumtelefoniert. Es gibt so Hotlines und da wurde es uns aber recht schnell mitgeteilt, dass wir doch ins Spital sollen. Ja, so sind wir ins Spital. Zuerst eigentlich recht schnell untersucht worden, aber dann auch wieder recht schnell nach Hause geschickt worden, weil ich einfach ja, Kopfschmerzen hatte zu dieser Zeit, bis ich dem Assistenzarzt dann sagen musste, dass ich das Rezept nicht lesen kann, weil ich die halbe Seite nichts sehe. Und dann ja, ging es dann mit Untersuchungen weiter, genau.
Also das heißt, am Anfang war noch gar nicht klar, dass das in Richtung Schlaganfall geht und es wurde auch nicht so, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, ernst genommen, sondern erst als du gesagt hast, du kannst es nicht lesen.
Ja, ich würde nicht niemandem unterstellen, dass es nicht ernst genommen ist, geworden ist, Gegenteil. Aber es ist halt schon so, sie wollten mir ein Rezept gegen die Kopfschmerzen. Ich hatte wirklich nicht große Lähmungserscheinungen zu dieser Zeit. Die kamen erst wirklich später und das ist nicht typisch für einen Schlaganfall. Und dementsprechend, ja, habe ich es vielleicht auch noch etwas runtergespielt, was doch auch etwas in meinem Naturell liegt. Und deshalb war die Reaktion eigentlich ganz normal. Aber ja, ich glaube, es war gut, dass er dort hellhörig war und dann auch reagiert hat sofort und mein Mann dort auch etwas einspringen konnte mit der Wichtigkeit, dass vielleicht etwas wirklich sein könnte und es nicht normal ist bei mir.
Wie gingen dann die nächsten Tage bei dir so vonstatten? Also oft ist es so, auch aus dem Bekanntenkreis, manche Leute können nicht mehr sprechen, wie es auch bei dir war, die haben Verlust der Sehkraft. Viele können auch meistens nicht mehr laufen und müssen so eigentlich alles, was man als Kind lernt, dann als Erwachsener wieder neu lernen. Wie war das bei dir so direkt danach?
Na, ich bin extrem dankbar für den Schweregrad, den ich erleben musste oder erlebt habe. Grundsätzlich hatte ich nicht riesige Einschränkungen sichtbare, beziehungsweise ich habe auf der rechten Seite zu Beginn wirklich nichts gesehen und ganz, ganz, ganz leicht eine Einschränkung im linken Bein. Aber das war nicht messbar. Das war wirklich nur, weil ich physisch oder weil ich so ein gutes Körpergefühl habe, messbar schlussendlich. Und das, was aber für mich schwierig war, war die Kognition, also so die Sichter erkennen, Erinnerungsvermögen, das ist das, was nicht sichtbar ist, aber das war sehr, sehr schwierig für mich und ist nach wie vor nicht einfach. Zum Glück, also ich musste dann 5 Tage liegen, weil man konnte medikamentös nichts Großes machen, weil ich zu spät ins Spital gegangen bin. Also man konnte die Blutung nicht stoppen oder vernichten sozusagen. Und so lag ich 5 Tage wirklich flach im Bett. Es war aber dann Covid und Reha war ich irgendwie, trotzdem bin ich durchs Raster gefallen, weil ich halt einfach zu gut war sozusagen und zu jung. Und darum hatte ich nur ambulante Reha in der Neuropsychologie und habe dort leichte Unterstützung bekommen. Konnte zum Beispiel auch 6 Monate nicht Auto fahren. war einfach zu Hause, Computerschau lesen oder am Computer arbeiten waren 2 Minuten möglich und mehr ging nicht, weil es nicht so ermüdete. Das kam mit der Zeit und ist jetzt wirklich recht gut, aber ich habe nach wie vor natürlich meine Einschränkungen und die werde ich mit mir tragen, aber ich bin extrem dankbar, dass es nicht ein totales Neuerlernen war, sondern einfach diese Einschränkungen, die halt da sind.
Ich kann mir auch vorstellen, dass man sich in so einem Moment natürlich, dass da ja alles erstmal zweitrangig ist, welche Leistungssportkarriere man hat oder sonstiges. Wenn du sagst, du musstest tagelang liegen und zum Beginn des Gesprächs hast du gesagt, du warst eigentlich schon immer aktiv, bist immer irgendwo rumgelaufen. Wie war das? Wie bist du damit auch mental umgegangen, wenn du merkst, okay, es ist jetzt ein kompletter Reset des Körpers und du hast jetzt gerade keine Grippe, die ein paar Tage anhält, sondern das ist jetzt wirklich was, wo man ja auch gar nicht jetzt erstmal abschätzen kann, was auch so die langfristigen Folgen jetzt von der aktuellen Situation gerade sind.
Ja, also das Liegen war ja nur 5 Tage. Also das heißt, das habe ich recht gut weggesteckt oder das war nicht so ein großes Thema, weil ich mag mich auch nicht wirklich an diese 5 Tage erinnern, wenn ich ehrlich bin, was dort passiert ist. Weil ich es auch etwas abgekapselt habe und weil ich es nicht zu fest an mich herangelassen habe. Das Gleiche auch mit dem Schweregrad. Ich habe viel auch wirklich nicht genau mitgeteilt, wie fest es mich kognitiv oder auch ermüdet, einschränkt. Weil ich irgendwie, das physisch, und das ist eigentlich das Schöne, ging es mir grundsätzlich immer recht gut. Also ich konnte recht schnell wieder draußen laufen gehen. Ich konnte recht schnell mit meiner Tochter oder mit unserer Tochter wieder draußen auf den Spielplatz gehen. Und das tat gut. Und das hat mir auch wieder Perspektive gegeben und die Freude zum Weitermachen. Und man darf nicht vergessen, ich war schwanger. Das Ungeborene habe ich in diesen 5 Tagen das erste Mal gespürt. Und das war natürlich auch so eine Motivation zum Weitermachen. Nicht zwingend positiv, weil ich dann wieso das ganze Thema Hirnschlag einfach auf die Seite geschoben habe, aber umgekehrt auch für mich ein Schutz, zum einfach das nehmen, was geht und mit meinen Kindern eigentlich diese Energie zu bekommen, um weiterzumachen.
Du hast gesagt, du konntest schnell wieder laufen gehen und physisch ging es dir auch schnell wieder gut. Darf ich die Frage stellen, wie du das psychisch verarbeitet hast? Also hast du irgendwann mal gemerkt, okay, ich muss das jetzt mal irgendwie aufarbeiten, weil ja, du hast gerade schon gesagt, du hast es irgendwie erstmal so zur Seite geschoben, aber wie so oft, wenn man Dinge zur Seite schiebt, kommen sie irgendwann ja mal wieder an die Oberfläche zurück.
Ja, das ist genau so. Also es war bei mir auch so. Ich hatte 2020 dann im Sommer die Geburt und ging alles gut und unsere Tochter ist gesund und das war extrem schön. Ich konnte dann auch recht schnell wieder mit dem Laufen, also mit dem Rennen beginnen, mit dem Training. Klar, es brauchte einige Zeit und so, aber ich hatte wirklich bald wieder auch Möglichkeiten, Wettkämpfe zu laufen. Und dann 2 Jahre später, oder es sind fast 2,5 Jahre später, kam so der Hammer, kann man sagen, auf Schweizerdeutsch, ich weiß nicht, ob man es auf Deutsch sagen darf.
Auch, ja.
Und ich hatte eine super erfolgreiche Saison und dann war Herbst und es ist wie so ein Kartenhaus zusammengefallen und ich wusste nicht mehr, wie weiter. Ich habe wirklich psychisch sehr große Schwierigkeiten gehabt, man kann es wirklich so sagen, in eine Belastungsdepression gerutscht und eigentlich recht schnell in der Psychotherapie oder mit der Therapeutin kam zum Vorschein, dass eigentlich das alles der Hirnschlag oder diese Thematik zugrunde liegt und nicht eigentlich sonstige Themen. Und dank dessen konnten wir das auch aufarbeiten und habe ich auch davon profitiert und kann ich heute auch wirklich darüber sprechen, weil ich glaube, das hat mir geholfen, auch offen zu sein und es nicht zu verheimlichen sozusagen und auch zu sagen, hey, sorry, für mich ist zum Beispiel ganz etwas Schwieriges als Person in der Öffentlichkeit, Gesichter, die ich gesehen habe, ich kann die zum Teil nicht zuordnen, beziehungsweise geschweige denn den Namen sagen. Und das ist in der Öffentlichkeit recht schwierig, weil Leute erwarten, dass man den Namen wiedererkennt und dass man die Person wiedererkennt. Und es ist nicht so, dass ich die Person per se nicht mehr kenne, aber ich kann sie nicht zuordnen. Und das ist etwas, ja, ich musste damit umgehen lernen und es auch offen lernen zu kommunizieren, denn es hat schon oft schwierige Situationen gegeben und das ist für mich wahnsinnig unangenehm und aber eben für das Gegenüber zum Teil auch unverständlich.
Danke, dass du das so ehrlich erzählst, weil ich glaube, nur wenn man als Betroffene das einfach mal sagt, wie es ist, schafft man ja dann auch einfach so ein gegenseitiges Verständnis, dass es ja kein böser Wille ist, sondern dass es halt einfach nicht funktioniert, weil das halt so diese unsichtbaren Folgen sind, ne, die nach so einem Hirnschlag da sind. Du bist ja auch Physiotherapeutin und da muss man ja ein sehr gutes Körpergefühl haben, nicht nur bei einem selber, sondern dann ja auch bei den Patientinnen und bei den Patienten. Wie würdest du sagen, wie hat sich so dein Verhältnis zu deinem eigenen Körper verändert? Würdest du sagen, da gibt es jetzt einen davor und danach oder ist es relativ ähnlich geblieben, wieder geworden?
Also nur schnell, ich bin im Moment nicht Physio. Also ich bin ausgebildete Physio, aber arbeite nicht als Physio. Zur Richtigstellung hier. Mein Körpergefühl, ich glaube, ich bin extrem dankbar, dass ich schon eigentlich fast immer ein super Körpergefühl habe und auch darauf hören kann, meist. Ist nicht immer gleich einfach, aber das hilft mir sicher eben auch, gewisse Dinge aufzuarbeiten, wie eben zum Beispiel diese Beinschwäche, die das hilft, dass ich das wirklich auch spüre und dort wirklich auch adressieren kann. Was sich vielleicht verändert hat, ist vielmehr so, dass diese tiefe Dankbarkeit für die aktive Bewegung oder dafür, dass ich meinen Alltag doch so gut mit Unterstützung meistern kann. Und dass wir zum Beispiel mit meinem Mann so diese Safe Space Area gegründet oder gebildet haben, dass ich mich wieder auch erholen kann oder eben auch rausnehmen kann, wenn ich merke, es wird mir zu viel. Das Körpergefühl an sich, eben weil es doch schon recht gut ist. Klar, ich habe es ein bisschen vielleicht auch hinterfragt, weil ich ja den Hirnschlag eigentlich nicht wirklich erwartet habe. Aber nichtsdestotrotz, glaube ich, kann ich extrem dankbar sein dafür, dass ich überhaupt dann auch reagiert habe und überhaupt auch dort gesagt habe, ich spüre es nicht, ich sehe es nicht und so weiter.
Als du dann zurück sozusagen in den Leistungssport, ins Trailrunning gekommen bist, was waren denn da so deine Motivation oder deine Ziele? Warst du froh, einfach überhaupt wieder laufen zu können, an Wettkämpfen teilnehmen zu können? Oder so mit welcher Motivation standest du dann da eigentlich dann wieder am Start?
Zu Beginn war es wirklich einfach diese Dankbarkeit und Freude, wieder Bewegung zu haben in meinem Alltag. Und zwar nicht nur gehen, sondern auch wieder laufen, dass ich rennend unterwegs sein konnte. Das war natürlich das, was mich antrieb. Und auch, es war auch eine gewisse Eigenzeit, kann man so sagen. Also die Eigenzeit von der Familie, von allem Sonstigen. Und da ist für mich halt Bewegung nach wie vor der wichtigste Teil in meinem Alltag. Ich hatte nicht das Ziel, wieder zurückzukommen in dem Sinne, sondern es ging wieder und eben wie gesagt, das Laufen war eigentlich immer das, was funktioniert hat. Klar, zu Beginn hatte ich immer wieder auf der rechten Seite Äste im Auge oder Kratzer und so, weil ich es nicht gesehen habe, aber das Hirn lernt sehr schnell zu übernehmen und deshalb war das Laufen eigentlich immer das, was funktioniert hat. Und ich habe mich natürlich auch daran etwas geklammert. Wettkämpfe kamen dann erst wieder langsam dazu und zu Beginn auch mit viel Unsicherheit, ob das wirklich sinnvoll ist und ob ich das wirklich will. Aber dass dann halt doch auch schön war, wieder diese Startlinie und diese Unbeschwertheit zu spüren, war es wirklich auch eine Freude, da wieder am Start zu stehen.
Gab es dann auch so ein Rennen oder so einen Moment irgendwann, wo du gemerkt hast, okay, jetzt ist dieser Schalter umgekippt, jetzt bist du wieder so komplett im Game?
Na, ist noch schwierig, weil ich hatte dann noch eine Schambeinastfraktur und deshalb hat sich das alles etwas verzögert und es ist noch schwierig zu sagen, weil wann ich wirklich eben ich glaube vielmehr, ich habe es wie genossen und ich genieße es noch jetzt, diese Freiheit zu haben, zu trainieren und die Wettkämpfe anzugehen und Projekte zu haben und nicht zwingend einfach, das ist mein Ziel und dort gehe ich hin und was will ich machen. Ja, das hat vielleicht auch mit dem Fokus zu tun, den ich im Alltag habe, dass das nicht so ein spezifischer Moment gibt dafür.
Ich glaube, die Fraktur war das nach Sierra Sinai 2021?
Ja.
Okay. Du hast es gerade schon angesprochen. Ja, du bist ja nicht nur Trailläuferin, sondern du bist auch eine der, ja, muss man vielleicht fast leider sagen, eine der wenigen Mamas im Trailrunning-Game. Ich kann mir vorstellen, dass es vielleicht schwierig ist, jetzt so einen normalen Alltag in einer vierköpfigen Familie zu beschreiben. Aber vielleicht kannst du uns ja mal so einen kleinen Einblick geben, wann schellt im Hause wieder der Wecker und was passiert dann da und wann kannst du dir so deine Me-Time-Momente rausziehen und dann auch wirklich trainieren?
Genau. Es gibt ja zum Glück einige Mütter, muss man schon sagen. Therese Leboeuf ist zum Beispiel eine Teamkollegin von mir, die auch sehr aktiv und sehr gut läuft. Es gibt einige, die das wirklich auch machen. Und ich bin extrem stolz und finde es extrem cool, dass es noch einige gibt. Aber es ist natürlich nach wie vor, es ist nicht die einfachste oder der einfachste Weg, um Leistungssport zu machen. Und dementsprechend ist es eine Entscheidung. Und ja, ich bin dankbar und bin happy, dass ich diese gemacht habe. Aber genau, es gibt noch mehrere Frauen. Hey, und es ist wirklich in der Tat so, dass es nicht wirklich diesen Tag gibt bei uns, denn jeder Tag ist mehr oder weniger anders. Vor allem, also es unterscheiden sich so die Ferien, der Urlaub der Kinder und der Alltag sozusagen. Und Alltag ist halt, da ist Kindergarten und Schule für die Kids und das sind auch die Zeitfenster, die ich dann habe, um zu trainieren, um Sponsorenarbeit zu machen, um sonstige ja, Recovery-Sessions zu planen und so weiter. Bei uns ist zurzeit, ja, der Wecker ist circa um 7 Uhr, denn um 8 Uhr müssen die Kids aus dem Haus in die Schule. Und sie kommen aber am Mittag immer wieder nach Hause, außer donnerstags. Dann muss ich auch wieder das Mittagessen bereitstellen und gehen dann je nachdem noch einer oder zwei Nachmittage noch in die Schule. Und das gibt mir so die Zeitfenster, um zu trainieren. Zum Teil müssen sie auch am Wochenende mal in ein Fitness mitkommen, wenn es nicht anders geht. Also es ist nicht im Fitness selber, das geht in der Schweiz nicht, aber es gibt so ein Hüti, eine Krippe sozusagen, wo sie dann auch mitkommen müssen. Und ja, wir haben das Glück, dass mein Mann ist auch selbstständig. Also es ist wie, hat einerseits einen Job in Olten, das ist eine halbe Stunde von uns, aber andererseits auch selbstständig und dementsprechend ist er zum Teil auch zu Hause und kann dann übernehmen, dass ich noch ein zweites Training machen kann oder dass ich noch einen sonstigen Termin wahrnehmen kann. Zudem mache ich auch Coachings, also die versuche ich dann immer noch irgendwie nebendran einzuplanen und so ist meist dann nicht mehr so viel Zeit für viel Freiraum.
Umso mehr freue ich mich, dass du dir jetzt schon so lange Zeit nimmst für unser Gespräch. Wie erleben denn deine beiden Töchter so den Sport und die Mama? Wie ist das für die so? Fangen die auch schon das Laufen an?
Das ist ja eine sehr schwierige Frage. Und es ist eine Frage, die uns immer wieder beschäftigt, weil für die Kids ist es jetzt schon so, dass sie es mitbekommen. Sie sind mittlerweile 5 und 8. Sie wissen, was Leistungssport ist und dass das mein Beruf ist und dass das Training auch dazugehört und so weiter. Oder eben auch, dass Mama mal eine Woche weg ist, weil es einfach sein muss. Ich habe sie komischerweise oder lustigerweise gerade vor etwa einer Woche darauf angesprochen, was sie finden, was Mama eigentlich arbeiten sollte. Und für sie ist es eigentlich ganz klar, dass sie möchten, dass ich noch weiter laufe. Und das, ja, das finde ich schon faszinierend, dass sie das trotzdem auch sagen. Klar, es ist vielleicht auch etwas einfach, weil es wie Teil, sie seit immer Teil ist. Aber sie finden das irgendwie trotzdem spannend und möchten auch dabei sein. Also wir möchten wie nicht für sie entscheiden, was sie machen sollen in der Zukunft. Und mittlerweile ist es aber so, dass sie doch auch zum Teil fragen, ob sie nicht diesen oder einen anderen Laufwettkampf laufen dürften. Und so sind sie zum Beispiel jetzt am Samstag an einem Cross am Start oder sind auch schon bei Sierre Sinal das Kids Race gelaufen oder so. Aber sie gehen nicht in eine Leichtathletik zurzeit. Das ist nicht das Thema. Sie gehen in einen Turnverein, wo polysportiv, spielerisch alles gemacht wird. Sie spielen ein Instrument. Also wir sind dort sehr breit aufgestellt und ich möchte sie dort gar nicht irgendwie in eine Richtung drängen, sondern sie sollen wirklich einfach die Faszination für die Bewegung von uns mitbekommen.
Aber ist doch bestimmt für dich dann auch ganz schön, weil es wird bestimmt ja Tage geben, wo man sich denkt, oh Gott, das ist alles gerade echt viel, wenn man dann weiß, okay, die Kinder, die sagen, die Mama darf als Beruf weiterlaufen.
Ja, das ist sicher so. Wobei es ist ja immer eben, wie sie es dann wirklich meinen und verstehen und
ja.
So ist dann noch eine andere Sache. Aber genau, nein, es ist sicher so. Und es ist auch cool, wir machen zum Beispiel im Sommer haben wir ein Jugendcamp von Swiss Athletics für 16- bis 22-jährige Trailläuferinnen und Läufer. Und dort sind sie auch Teil davon. Und es ist immer wieder extrem cool zu sehen, wie sie dort mitleben mit diesen Teenies oder jungen Erwachsenen, interagieren und zum Teil auch zuschauen kommen oder mit dem Rad mitkommen. Und das macht extrem Spaß und das bringt ihnen viel, mit diesen jungen Erwachsenen umzugehen, aber eben auch den Teilnehmenden, die macht es meist auch Freude, da mit unseren nicht stillsitzenden Kids nur etwas zu machen oder ein Spiel zu spielen.
Scheint so, als kommen sie ganz nach der Mama. Na, da bin ich mal gespannt, ob wir vielleicht in 15, 18, 20 Jahren einen neuen Nachnamen wieder auf irgendwelchen Teilnahmelisten.
Sie haben nicht wie ich.
Sie haben okay, aber das werden wir auch rauskriegen.
Das haben wir getrennt.
Ein wichtiger Part vom Trailrunning ist logischerweise die Ernährung. Und es ist ja auch teilweise auch gar nicht so einfach, von diesem Sport, vom Trailrunning zu leben. Du hast mehrere Sponsoren. Einer davon ist Ministry. Du wirst dich bestimmt ja auch durch zig verschiedene Anbieter gewühlt haben. Es ist gar nicht so einfach, finde ich, irgendwie rauszufinden, was man eigentlich in einem Rennen braucht. Was ist zu viel, was ist zu wenig? Wie fühlt man sich da eigentlich richtig? Auf was kommt es denn bei dir mit so einer Partnerschaft mit einer Foodbrand und jetzt dann vielleicht auch beim Ministry an? Wie hast du das so ausgewählt für dich?
Ja, also für mich ist die Funktionalität und ist das A und O. Also es muss wie für mich passen, beziehungsweise mein Bauch muss es auch annehmen können sozusagen. Und dementsprechend ist einerseits die Funktionalität, aber eben auch der Geschmack sind halt zwei Dinge, die über diesen der langen Distanzen sehr, sehr wichtig sind. Für mich ist es auch cool, wenn ich nicht nur den gleichen Gel über die ganzen 6 Stunden nehmen muss, weil dann irgendwann beim 5. Ist es dann schwierig, den noch runterzukriegen, sondern es ist auch cool, wenn es verschiedene Möglichkeiten gibt, mit Koffein, ohne Koffein. Und das muss bei einem Brand wie da sein. Bei Ministry ist das definitiv der Fall. Diese Produkte auf natürlicher Basis, die haben mich direkt angesprochen und ich hatte auch von Beginn weg wirklich keine Probleme mit dem Bauch. Ich bringe meine 80 bis 100 Carbs pro Stunde rein, ohne großen Aufwand. Und das ist extrem wichtig für mich auch für die Regeneration nach einem Wettkampf, aber eben auch, um wirklich im Training diese Produkte zu nutzen, weil man kann sich vorstellen, wenn man diese Produkte immer wieder auch im Training nutzen muss und man hat es nicht wirklich gerne, dann ist es immer anstrengend und das passiert bei mir mit Ministry überhaupt nicht. Und ich bin extrem froh, habe ich so einen Brand an der Seite, wo ich einfach weiß, hey, diese Produkte kann ich täglich trinken und es ist trotzdem nicht so, dass ich irgendwie finde, hey, ich würde lieber Wasser trinken.
Sie hängen einen nicht zum Hals raus, ja.
Wortwörtlich.
Hast du vielleicht einen Tipp, sage ich jetzt mal, du bist auf der Marathon-Plus-Distanz unterwegs. Nehmen wir vielleicht mal die Distanz, wie man da so an so eine Verpflegungsstrategie rangehen kann. Weil als ich angefangen habe ich von Verpflegung gar keinen Peil gehabt. Ich habe einfach an jeder Verpflegungsstation mir ein paar Gummibärchen reingeschossen und bin am Ende eigentlich auch immer mit meinen vollen Flasks wieder ins Ziel gekommen und habe mich gewundert. Also irgendwie war das jetzt ganz schön anstrengend. Was würdest du vielleicht jetzt so dem Otto-Normal-Trailläufer raten, wie man wirklich startet, sich so eine Verpflegungsstrategie zurechtzulegen?
Ist natürlich ein extrem großes Thema und würde ich gerne mehr rein, also könnte man dann eine einzelne Folge darüber machen.
Das stimmt.
Aber es ist sicher etwas, was immer wieder unterschätzt wird, nach wie vor, vor allem auch für junge Athletinnen und Athleten. Die Verpflegung ist essentiell und es ist schon so, dass man ein Rennen fast ohne Verpflegung gleich schnell laufen kann wie mit Verpflegung. Das ist möglich. Nichtsdestotrotz, wenn irgendetwas dazwischen kommt oder wenn mehrere Wettkämpfe anstehen, ist die Chance, dass ich mich verletze oder langfristig wirklich an Gewicht verliere oder Muskelmasse verliere, sehr, sehr groß. Und das ist eigentlich nicht das Ziel oder von mir auf jeden Fall nicht das Ziel. Und deshalb ist es wie so wichtig auch, dass ich ab einer Stunde nehme ich immer was mit und verpflege mich auch im Training. Und das ist ein wichtiger Punkt, denn wenn ich meinen Bauch nicht trainiere, wenn ich nicht im Training schon die Produkte nutze, wird es auch schwierig, dann die wirklich im Wettkampf zu nehmen. Ein Beispiel zum Beispiel bei OCC, die haben einen anderen Brand als Partner bei den Verpflegungsposten und ich trage wirklich tatsächlich alle meine Produkte mit mir mit. Man kann nun sagen, ja, dieses Kilo mehr tragen, das macht sicher langsamer als überhaupt nichts zu essen. Für mich ist es aber nicht, trotzdem recht Beweis, sagen, wenn ich hinten raus nochmals 5 Minuten auf die Spitze reinholen kann und nicht nächsten Tag nicht völlig kaputt bin und so weiter. Und das erklärt, glaube ich, recht gut, dass es sinnvoll ist, sich zu verpflegen. Und es müssen nicht diese 100 Carbs sein pro Stunde, die viele davon sprechen, sondern für eine Frau kann es definitiv auch schon weniger sein. Wichtig ist einfach, dass man wirklich verpflegt und auch weiß, was man und wie viel man nimmt. Und das ist bei den Verpflegungsposten ja nicht unbedingt der Fall, dass man weiß, wie viel Pulver ist jetzt wirklich in diesen Getränken und so weiter.
Ja, und den Fehler werde ich auch nicht mehr machen, mich auf Aidstations zu verlassen und dann das nehmen, was es dort gibt, weil kann böse Überraschungen geben. Wir haben vorhin auf Instagram tatsächlich mal nachgefragt, ob Leute Fragen an dich haben. Und eine Frage wäre auch meine nächste Frage gewesen. Und zwar, was ist denn dein Lieblingsessen? Gibt es irgendwas, womit du dich belohnst nach einem Rennen?
Schwieriges Thema, weil nach dem Rennen sich belohnen mit Essen ist meist nicht unbedingt das Schönste, weil ich muss mich jeweils recht zwingen, nach Wettkämpfen etwas zu essen, beziehungsweise ja, eben der Bauch ist dann doch belastet, man ist müde und darum würde ich jetzt eher sagen, vor dem Wettkampf oder vielleicht 2 Tage nachher. Es ist noch schwierig, aber ich liebe es selber zu kochen. Ich liebe Rezepte auszutesten. Im Moment sind so Lebkuchen, die ich mache, ein super Treat vor dem Training. Das ist für mich so ein Schnitt, den ich genieße. Es ist ein Rezept von einer Freundin von Therese Leboeuf, die auch Trail läuft und ein Kochbuch gemacht hat. Echt cool. Und da hat es wirklich coole Rezepte drin. Und dann eben Pannkaka ist so ein Rezept, das für die Familie passt. Das ist Crepe, also so Pfannkuchen, wir mit Spinat oder Apfelmus und so weiter füllen. Das ist so für die ganze Familie mit Tischgrill etwas, was wir genießen.
Schön. Dann blicken wir mal noch ganz kurz, weil wir jetzt ganz viel auch so in der, sage ich jetzt mal, Vergangenheit von dir unterwegs waren. Blicken wir mal auf letzte Saison, ich sag jetzt gar nicht, dass die erfolgreich war, sondern ich frage jetzt eher mal dich, was ist denn dein Fazit der letzten Saison? Bist du kritisch? Bist du perfektionistisch? Auf was legst du in der Rückschau so dein Augenmerk? Machst du überhaupt Rückschauen?
Ja, ich glaube, man wird ja automatisch auch etwas gezwungen, wenn man immer wieder gefragt wird. Nein, Ich glaube, das ist auch schön, wieder zurückzuschauen, weil man vergisst manchmal, wenn man so viel unterwegs ist oder so viele Sachen passieren, neben dem Sport eben auch, man vergisst manchmal etwas, auch stolz zu sein, was man daneben eben im Sport auch erreichen kann oder machen kann. Und also für mich ist es so, ich laufe meinen Wettkampf, aber am nächsten Tag ist wieder Alltag und dann ist es recht weit weg. Und es war sicher eine sehr coole und spannende Saison. Ich habe Wettkämpfe gemacht über kurze Distanzen von 8 Kilometer Cross bis hin zu eben OCC als längster mit, glaube ich, 66 oder so.
56?
Nein, weil die Strecke geändert war.
Ach ja, stimmt.
Genau.
Stimmt.
Deshalb, ja, es war wirklich der volle Range dabei und es war mega cool. Es ist sicher so, dass ich mit der WM natürlich einen Wermutstropfen habe, weil ich dort nicht ins Ziel laufen konnte und ich war in Form und es wäre viel möglich gewesen und ich habe mich extrem auf dieses Rennen gefreut. Aber sonst war ich eigentlich bei jedem Rennen auf dem Podest. Ich habe bei jedem Rennen irgendwie mit Herausforderungen gekämpft und sie angenommen und damit umgegangen. Und ich glaube, das ist extrem cool und das macht Spaß, ja.
Für die, die sich vielleicht nicht mehr daran erinnern, bei der WM in Canfranc hattest du leider ein Tête-à-Tête mit Wespenbienen. Die fanden dich da ganz besonders spannend. Wie bist du mit der Enttäuschung umgegangen? Also wie lange braucht es dann für dich auch, um zu sagen, okay, ich war jetzt genug traurig, enttäuscht und jetzt langt es aber auch wieder?
Ich war ja zum Glück nicht die Einzige, die Wespen hat. Nein, aber ich habe vielleicht am meisten reagiert, das ist der Dumme. Hey, ich muss sagen, die WM hat mich schon etwas gebraucht sozusagen oder das Verdauen hat mehr Zeit oder Energie gebraucht, als ich eigentlich gedacht habe, vor allem danach. Das Gute war und das Schöne war, wir waren gerade anschließend als Familie mit meinen Eltern noch am Meer und wir haben dort eine Woche Strandferien genossen und ja, das war extrem cool und es tat extrem gut, auch mal wirklich einfach nur Strandferien zu machen. Klar, ich habe es sogar, eben weil ich nicht gelaufen war, bin ich sogar ein, zwei Mal einfach für mich mit meinem Mann laufen gegangen, einfach so. Aber ja, es war wirklich so diese Zeit, diese Woche dort hat extrem gut getan. Als ich wieder zurück im Alltag war, war doch ab und zu diese Gedanken wieder da, weil ja, es war wirklich alles ausgelegt und es nervt, wenn es sowas ist. Nichtsdestotrotz war ich extrem froh, ist nichts Schlimmeres passiert, weil die Reaktion war extrem und ich glaube, es gibt viele Learnings daraus. Einerseits, wie reagiere ich in einer solchen Situation und wie reagiere ich gegen die anderen in solchen Situationen? Und deshalb bin ich eigentlich auch dankbar für diesen Moment und nehme das hauptsächlich mit.
Ich lese jetzt mal noch eine Community-Frage vor. Bei der nächsten musste ich gerade so ein bisschen schmunzeln. Die ist nämlich von einer Person, die du sehr gut kennst. Jetzt aber erstmal die nächste Community-Frage. Die ist einfach, aber doch vielleicht gar nicht so einfach. Was motiviert dich?
Ja, das ist eine Frage, die immer wieder gestellt wird und die ich nicht direkt und mit der richtigen Worten, glaube ich, beantworten kann. Weil diese Motivation kommt von sehr tief drin. Ich bin fasziniert von Bewegung und von Körpererfahrungen und von Erlebnissen. Und das treibt mich an. Und ich finde es extrem schön, sich Sachen oder Schwierigkeiten zu stellen, umgekehrt aber auch wieder Erlebnisse mit anderen zu genießen. Und ich glaube, ja, diese verschiedenen Punkte machen es einfach, dass ich extrem Freude habe an was ich mache. Einerseits selber, aber eben auch dann, wenn ich es anderen weitergeben kann in Coachings oder Weekends. Und das macht mir halt einfach wirklich schon immer Freude.
Wir haben jetzt deine letzte Saison so ein bisschen Revue passieren lassen. Natürlich fehlt da jetzt noch der Ausblick. Und die Frage hat tatsächlich eine nicht sehr unbekannte Maud Matisse gestellt. Goals, Races for 2026? Da bin ich jetzt mal gespannt. Da will mal jemand abchecken, was du dieses Jahr so vorhast.
Es hat eine Vorgeschichte, diese Frage. Das ist jetzt recht lustig. Maud, merci pour la question. Okay. Nein, ich habe sie hat mir hat geschrieben, dass sie plant, und ich habe gefragt, was sie macht. Und sie konnte mir es nicht sagen, und ich habe ihr dann auch nicht wirklich geantwortet. Wohl in diesem Sinne. Nein, meine Rennen sind recht klar. Ich habe geplant, und ich werde auch dieses Jahr wieder in der ÜKMB-Woche im Start stehen als Hauptziel. Es ist noch nicht ganz klar, welchen Wettkampf. Das lasse ich mir noch offen, ob CCC oder OCC. Ich werde auch die WM, die EM laufen, wenn alles gut kommt. Wenn wir von hinten her schauen, dann werde ich Segama am Start stehen und Blue Trail Tenerife, den 73 laufen.
Ist das dann auch sozusagen dein Season Opener? Der ist ja, glaube ich, im März oder Anfang April.
Richtig, ja, genau. Ja. Also es wird vorher noch ein, zwei Cross-Wettkämpfe oder Testläufe für die Schweiz machen, aber grundsätzlich dann so im Ultra-Bereich, beziehungsweise eben auch meine bisher längste Distanz wird das sein, ja.
Spannend, da bin ich gespannt, wie es bei dir laufen wird. Liebe Judith, die letzte Frage tatsächlich. Wir haben Ende Januar. Die Urlaubsplanung ist bei vielen vielleicht jetzt gerade schon absolut im Gange. Ich hatte letztes Jahr das Vergnügen, beim Eiger zu laufen. Und ich wohne zwar jetzt auch in den Bergen und finde Garmisch-Partenkirchen wunderschön, fand aber die Schweiz tatsächlich, das war nochmal anders schön. Hast du ein paar Tipps, wo du Leute in die Schweiz zum Laufen hinschicken würdest, was man unbedingt mal machen soll, was man mal ablaufen soll?
Ja, das kommt halt darauf an, ob man es mit Wettkämpfen verbinden möchte oder nicht. Ich komme aus der Region Bern. Das ist das Berner Oberland. Das ist, Eiger eben ist sicher ein Thema, ist aber auch extrem touristisch. Es gibt viele schöne Trails, die nicht so touristisch sind, die etwas mehr in die Richtung von Thun und Spiez sind. Wunderbare Berge, und das ist auch dort, wo ich am liebsten trainiere. Gantrisch ist so mein Lieblingsberg. Das ist der nächste oder der Berg gerade neben Bern sozusagen. Dann ist aber auch für mich natürlich immer wieder Locarno. Ascona ist etwas Wunderschönes. Das ist das Tessin. Man spricht dort aber Italienisch. Man muss das mögen. Ich finde die Gegend dort wahnsinnig schön. Halt auch wirklich so, hat ein Flair von Ferien, wenn man dorthin kommt. Die Trails sind sehr technisch. Das liebe ich. Und dementsprechend auch sehr abwechslungsreich. Und dann halt, wo wir immer wieder landen oder sind, ist in Davos oder im Engadin. Auch dort, die Vielfältigkeit ist riesig, und ich glaube, ja, da kann man wirklich einfach die Karte öffnen, und fast überall auf jedem Wanderweg findet man wunderschöne Orte und Wege, die wenig Menschen unterwegs sind. Und ich glaube, da kann man sich wirklich auf diesem Spielplatz Berg sozusagen bewegen.
Wenig Menschen klingt auf jeden Fall gut. Und wenn man einmal die Preise ausblendet, dann bin ich mir sicher, dass man da eine fantastische Zeit in der Schweiz haben kann. Liebe Judith, vielen lieben Dank für das tolle, tolle Gespräch mit dir. Wir sind sehr gespannt, wie die kommende Saison bei dir so laufen wird. Wir sehen uns spätestens während der UTMB-Woche, und bis dahin bleibt gesund, bleibt fit, und dann sehen wir uns bald wieder. Vielen Dank.
Danke gleichfalls, Isam. Bis bald, und euch auch allen ein wunderschönes Jahr.